Ja, das Thema ist genannt, es steht im Raum, es geht also um Versuchung und eben so viel um Kaffee und Schokolade und Lollis ging nochmal eben so die Klärung, damit hat das nicht viel zu tun. Es geht bei der Versuchung um den Reiz zum Ungehorsam, letztlich um den Abfall, das Weggehen von Gott. Es geht um die Frage, was bedeutet mir und wer ist er in Wahrheit für mich? Lasst uns mal mit einer kurzen Übung in die Predigt starten, bevor wir einen Text hören und ich ein paar Dinge dazu sage. Lasst uns mal in uns reinhören. Was klingt da bei uns an beim Thema Versuchung? Was steigt da an uns auf? Dazu ein paar Fragen. Ist das für mich ein existenzielles Thema, also eine Wirklichkeit, mit der ich ringe? Denke ich daran mindestens einmal in einer Woche so, an den Gedanken, ich werde versucht und wie gehe ich da jetzt mit um? Kurz mal nachdenken. Falls nein, angenommen, du hast gerade empfunden, nee, das spielt bei mir eigentlich keine Rolle, nimmst du das dann wahr als ein Alarmsignal und sagst, boah, ich bin aber echt lau, andere werden versucht und ist ja auch ein Thema im Kirchenjahr und bei mir jetzt gar nichts? Oder sagst du, ja super, ich genieße das, was für ein Glück. Also, falls das kein Thema für dich ist, sagst du, gut so, zum Glück, oder hast vielleicht sogar sowas wie ein schlechtes Gewissen oder fragst da kritisch nach. Moment mal, innehalten. Nächste Frage, vielleicht hast du gesagt, ja, Versuchung ist ein Thema für mich. Wer steht dir dann da vor Augen als Urheber der Versuchung? Der Teufel? Der Böse? Oder würdest du eher sagen, nee, das sind so meine Erfahrungen, meine Gefühle, meine Geschichte, mit der ich so unterwegs bin. Wer verursacht deiner Meinung nach Versuchung? Was ist da so dein Bild, das da aufsteigt? Auch kurz nochmal innehalten. Ja, das waren so ein paar Fragen zum ersten Warmwerden mit dem Thema. Jetzt hören wir den bekanntesten Text dazu, ihr habt vielleicht auch schon damit gerechnet, aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, die ersten 11 Verse. Alissa wird es uns lesen.
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
Ja, ich muss euch sagen, ich habe, glaube ich, noch keine Trauung gemacht, wo einer dieser Verse Trauspruch gewesen wäre. Auch Taufen nimmt man eher nicht, Taufsprüche auch eher nicht so aus diesem Abschnitt. Das ist ein Abschnitt, so ein bisschen ist einem unbehaglich dabei. Mir auch. Und wie ist das jetzt gemeint? Vor allem. Also ist das jetzt in erster Linie ein Text über Jesus, eine Beschreibung, wie wurde er, der Sohn Gottes, versucht? Das ist seine Geschichte und wie wäre er fast seinem Auftrag ungehorsam geworden? Oder ist das ein Text, der viel allgemeiner uns gilt. Ja, beschrieben ist zwar Jesus, sein Leben mit Gott, aber das Geschehen ist allgemeiner. In dieser Situation finden wir uns alle zuweilen wieder in der Wüste. Und das mit dem Steinen und dem Brot, das ist doch auch unsere eigene Versuchungsgeschichte. Leuchtet ein, ne? Das ist ein Unterschied im Verstehen. Klar, ob ich sage, es geht um Jesus und seinen Glauben oder es geht um mich und meinen Glauben, ist nicht dasselbe. Wie ist das? Kann man ja auch fragen. Die meisten Ausleger, und das leuchtet mir sehr ein, sind ja für ein ganz klares, eindeutiges Nein, aber. Es geht im Text nicht um dich und mich, erstmal nicht. Es ist die Geschichte von Jesus, nicht unsere. Warum? 40 Tage Fasten, so geht's los. Das ist schon mal, ja, es gibt Leute, die haben das gemacht. Das geht, nicht unmöglich, aber ungewöhnlich schon. Es ist auffällig, es ist nicht einfach normal. Und es soll doch wohl zeigen, Jesus ist etwas Besonderes. Ja, ein Mensch, aber die Sache mit Gott war ihm doch unfassbar wichtig. Er wollte Gott nahe sein. Alles, wirklich alles, auch das Essen, musste dahinter zurückstecken. Jesus hat 6 Wochen gefastet. Und hier blitzt schon mal was auf von seinem außergewöhnlichen Verhältnis zu seinem himmlischen Vater. Und dann aber das größere Argument, die Themen, um die es geht, die Beispiele. Also ich muss sagen, das war jetzt für mich noch nie eine Versuchung, dass ich aus einem Stein gerne Brot gemacht hätte. Hier sind ja ein paar Steine. Also ich habe noch nie hier gesessen und gedacht, müsstest du mal Brot draus machen oder Kekse. Ich, ehrlich gesagt, eher nicht. Keine Sekunde. Ich habe auch noch nie von einem großen Haus springen wollen, weil ich denke, das wird mal eine ganz besondere Gotteserfahrung werden, ja, wie Gott dich dann auffängt. Also diese Versuchung ist mir so noch nie in den Sinn gekommen. Dazu weiß ich zu gut von Schwerkraft und was da hinterher passiert. Und nee. Die Weltherrschaft hat mir auch noch keiner angeboten. Und ich sage euch, das wird auch nicht passieren. Die Theologen sind sich ziemlich einig. Nein, hier ist von Jesus die Rede, von der Versuchung des Gottessohns. Das steht nicht in der Bibel, um allen Jesus-Leuten zu zeigen, euch wird es auch so gehen. Wenn ihr dem vertraut, passiert euch genau das Gleiche. Sondern, liebe Gemeinde, liebe Gläubige, sagt Matthäus, diesem Jesus folgen wir nach. Er nahm sich Zeit, verzichtete auf Nahrung, um sich ganz auf Gott auszurichten. Es war nicht einfach da, sein tiefes Gottesverhältnis. Und Jesus war in seinem Verzicht angefochten. Wie sollte er seine besondere Verbundenheit mit Gott leben? Wie sollte er damit umgehen, was diese Macht, die er bekommen hat, mit seiner ganzen Ausstrahlung, diese Kraft, die er hatte, wie sollte er mit seiner Macht umgehen? Wie sehr sollte es in seinem künftigen Auftrag um ihn selbst, um ihn, Jesus von Nazareth, gehen? Diese Fragen werden hier verhandelt. Und die Melodie im Hintergrund, die Anwendung für uns bedeutet, diesem Jesus folgen wir nach. Dieser Mann ist unser Herr. Der geht uns voran. Ihm wollen wir ähnlich werden. Wem? Diesem Jesus, der nicht mal eben aus Steinen Brot macht, der keine Schauwunder fabriziert und der es ablehnt, sich mit Macht und Stärke und Herrlichkeit fein aus der Affäre zu ziehen. Unser Herr ist kein Zauberer, unser Herr ist kein Magier und er ist auch kein omnipotenter Überherrscher, der sich diese Welt so einverleibt als seinen Herrschaftsbereich, vor dem alle zu kuschen hätten. Nach diesem Text ist er das nicht. Schon mal spannend, oder?
Entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück.
Und dann zu der Frage von eben, wer macht die Versuchung? Wer ist ihr Verursacher? Von wem geht das aus? Von Gott, dem Teufel, unserer eigenen Gedankenwelt, einer Mischung von allem. Im Text scheint das sehr klar, wir kommen gleich drauf. Nach unserem letzten Rundfunkgottesdienst, dritten Advent, glaube ich, war es, haben wir viele Anrufe bekommen. Eine Frau rief an: Herr Pfarrer, Sie haben das gut gemacht. Sagen Sie das der Gemeinde, das hat mich wirklich im Glauben gestärkt. Und dann habe ich noch ein Anliegen. Das Vaterunser, das haben Sie ja auch gebetet. Das muss geändert werden. Da heißt es: und führe uns nicht in Versuchung. Und ich muss sagen, da stockt mir der Atem. Da könnte ich weglaufen. Ein Gott, der möglicherweise seine eigenen Leute versucht, an den will ich nicht glauben. Da gibt es eine große, berechtigte Diskussion zu der Frage. Und sie sagte, Papst Franziskus hat ja auch schon angemerkt, das ist im Deutschen nur so missverständlich. Und sie sagte, Herr Pfarrer, Sie können predigen, Sie haben Einfluss. Setzen Sie sich dafür ein, dass dieses Missverständnis aufgeklärt wird. Gott versucht niemanden. Das ist so wichtig. Man merkte, das war ihr ein großes Thema. Ich habe versucht, ihr zu sagen, ja, Papst Franziskus und ich, wir sind nicht so direkt auf einer Augenhöhe. Das wusste sie aber auch. Sie fand nur, das vernebelt den Glauben, das vernebelt das Wesen Gottes. Und das darf doch nicht eine Möglichkeit sein, das muss geklärt werden. Jakobus in der Bibel findet das offenbar auch. Ihm ist das wichtig und er klärt das in seinem Brief ein für alle Mal. Er sagt, Gott versucht niemanden, Gott ist Licht und da gibt es nichts Dunkles, da gibt es auch nicht Grau. Der kann unmöglich versuchen, Jakobus 1, Vers 13, so steht es da, schwarz auf weiß. Jetzt hier. Schauen wir in unseren Text, Vers 1. Und Jesus wurde direkt nach seiner Taufe, direkt nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, da wurde Jesus, Zitat, vom Geist, von diesem Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Zitat Ende. Der Heilige Geist, die führende, erfüllende Kraft Gottes ist gemeint, führt Jesus zwecks Versuchung durch den Teufel in die Wüste. Und da kann man jetzt erstmal innehalten. Und da ist es mal wieder, was ich schon hier und da mal gesagt habe, was wir einfach mal festhalten müssen. Wir kriegen in der Bibel keine einfache Antwort auf die Frage, wo kommt das Böse eigentlich her? Woher kommt die Versuchung? Woher kommt die Sünde? Diese Frage ist zu groß. Und die Erfahrung zeigt uns das auch. Sie ist sehr komplex. Man kann das nicht einfach nur mal so oder so beantworten. Ein Blick ins eigene Herz genügt, um verwirrt zu sein. Woher kommt jetzt der Hass, der Neid, die Bequemlichkeit? Ich habe übrigens überlegt, ob ich nicht einen Exkurs machen müsste zum Thema Sex. Ich dachte, dann sind einige auch wieder gleich wach, weil das Thema Versuchung wird so oft damit verbunden. Und das ist eine enorme Verharmlosung dessen, was Versuchung im Eigentlichen ist. Aber ich muss es jetzt mit dieser Anregung hier einfach mal genügen lassen. Versuchung lässt sich nicht einfach so eindimensional erklären. Kannst du sagen, ja, ich bin genauso aufbrausend wie Opa Richard, der war auch so. Da muss das herkommen. Manchmal gibt es vielleicht so Antworten und die haben auch ihren Anteil an Wahrheit, aber sie sind nie vollständig. Ist ja nicht immer Opa Richard, der uns was vererbt. Ist auch nicht immer von unserer Umgebung. Im Gegenteil, manche Versuchung, manche Erschütterung meines Weltbildes haben sogar direkt mit Gott zu tun. Die habe ich nicht wegen meines Gottvertrauens, nicht trotz meines Gottvertrauens, sondern wegen meines Gottvertrauens. Wenn ich abends die Tagesthemen gucke und innerlich aufjaule, Gott, wie kann das sein? Dann hat das direkt was zu tun mit meinem Gottvertrauen. Du hast das Beste im Sinn. Und wie kann das sein? Das ist eine Anfechtung, die entspringt direkt aus meinem Gottvertrauen. Versuchung ist viel zu komplex, als dass wir sie bändigen könnten mit einer Antwort. Und nun Matthäus im gehörten Text. Der Geist führt also Jesus in die Wüste, damit er dort vom Teufel versucht wird. Und wenn wir jetzt Matthäus fragen würden, wie kann das sein? Der Geist führt Jesus zum Teufel? Ja. Was sollen wir davon halten? Da würde Matthäus sagen, ja, wie denn sonst? Wie soll Jesus denn sonst versucht werden? Der Teufel kann das ja nicht allein. Der kann nicht von sich aus Jesus versuchen. Dazu ist er gar nicht in der Lage, dem fehlt diese Macht. Da kommt weder an Jesus ran, noch an Menschen ran. Da muss der Heilige Geist schon mithelfen, damit das überhaupt klappt. Und das verblüfft vielleicht jetzt den einen oder anderen, aber Matthäus ist weit davon entfernt, eine Welt zu beschreiben, wo Gott und Teufel miteinander ringen, so auf Augenhöhe, auch nur annähernd. Das würde an Gotteslästerung grenzen. Das machte den Teufel viel zu groß und Gott zu klein. Das hieße, den Versucher auf ein Schild zu heben, das ihm mindestens ein paar Nummern zu hoch ist. Ich weiß, es gibt Bibelstellen, da klingt das ein bisschen anders. Das liegt daran, die Bibel hat da keine einheitliche Lehre. Satan, Teufel, Beelzebul, die Begriffe wechseln, das ist nicht systematisiert. Wer ist eigentlich der Teufel? Wo kommt er denn her? Wie kann man den verstehen? Und welche Rolle spielen die Dämonen? Sondern wenn vom Teufel die Rede ist, dann geht es immer um einen bestimmten Zweck. Wozu ist der Teufel da? Kann man sich wirklich mal fragen. Zum einen, das Böse bekommt einen Namen. Das Böse bekommt einen Platz, das Böse bekommt ein Gesicht. Wir kommen dem Bösen nicht bei, wenn wir es verdrängen, verharmlosen, ignorieren oder verniedlichen. Böse ist böse, kann man auch mal so sagen. Von Zeit zu Zeit muss man das thematisieren, auch mal beim Namen nennen und vielleicht auch sagen, hier zeigt sich wirklich eine teuflische Fratze. Da sieht man den Widersacher, den Ankläger, die große Verwirrung. Das sollten wir unbedingt ernst nehmen. Und zum anderen Grund, warum in der Bibel vom Satan geredet wird, um zu zeigen, er ist überwunden. Der Teufel ist dafür da, um besiegt zu werden, um gesagt zu bekommen, geh in die Ecke. Also so wie in guten Kasperle-Theaterstücken. Schluss, hau ab. Hier im Text, das ist auch der Sinn. Jesus siegt über diese Versuchung. Das ist der Kern der Geschichte. Jesus ist gehorsam gegenüber dem biblischen Wort, gegenüber dem Vater im Himmel. Und da hat der Teufel den Schwanz einzuziehen, keine Beute zu machen. Der kann Jesus nichts. Jesus vertraut dem himmlischen Vater und seinem Wort. Er ist gehorsam und das soll uns hier gezeigt werden. Stellt euch mal eine Geschichte vor und Jesus dachte in seinem Herzen, ich sollte doch diese Steine mal zu Brot machen. Stinklangweilig. Da würden wir uns gar nicht mit beschäftigen wollen. Kraftlos. Und Jesus überlegte, ich sollte mal von einem Haus springen und gucken, ob Gott mich auffängt. Ja, völlig belanglos. Wer will sowas hören? Wer will sich damit beschäftigen? Mancher findet es vielleicht schade, dass es so wenig anschaulich ist im Text. Und der Teufel sah aus wie ein, und es roch nach. Nichts davon, kein bisschen farbig, total nüchtern. Es geht nicht um die konkrete Gestalt, ganz offensichtlich nicht. Aber die Bibel gebraucht die Rede vom Teufel, weil sich so zeigt, wer Jesus in Wahrheit ist. Und dazu gleich noch ein paar Sätze. Vorher noch mal etwas Musik. Zum Abschluss der Predigt, wir kriegen das Böse nicht in den Griff. Wir können das nicht wegerziehen, wir können das nicht wegrationalisieren, wir können das nicht mit viel gutem Willen überwinden, es ist Realität. Und dafür stehen diese starken Begriffe, Teufel, Satan. Das Böse hat Kraft und ist nicht zu unterschätzen. Mit Verharmlosen kommen wir dem nicht bei und mit Ignorieren auch nicht. Wenn ihr mich fragt, wo heute der Teufel sitzt, wo Satan und Beelzebul ihren Platz haben, wo ich sagen würde, da lauert die Versuchung, das Böse. Dann würde ich sagen, Wo kommt eigentlich sowas her wie Rassismus und Antisemitismus? Wo kommt das her? Diese Abwertung des Menschen, diese Anklage, dieser Hass, diese Neigung, sich selbst groß zu machen und dafür jemand anders klein machen zu müssen. Wo kommt das her? Ich meine, hier zeigt sich die Welt, die Gott sich gedacht hat, verdreht, verkehrt, das von ihm gedachte Miteinander kaputt gemacht. Ich finde das teuflisch. Rassismus, Antisemitismus. Oder wer kann mir erklären, dass wir weltweit für Rüstung fast 2 Billionen Dollar ausgeben im Jahr? 2000 Milliarden nur für ein Jahr. Und man könnte, nur mal als Idee, mit der Hälfte von dem, was wir in einem Jahr für Rüstung ausgeben, ein für alle Mal den Hunger in dieser Welt beenden. Strukturell. Niemand müsste mehr hungern. Auf absehbare Zeit. Mit 1000 Milliarden Dollar kann dir jeder Experte erklären, könnte man Strukturen schaffen, die auch Wirtschaftsflucht und all das, was damit zusammenhängt, für Jahrzehnte beendet. Wir tun es nicht. Wir können es nicht. Der Teufel lacht sich ins Fäustchen. Und ich sage nicht, damit haben wir Menschen nichts zu tun. Das hat uns der Satan eingeflüstert. Rassismus, Rüstung, der ist schuld. Ich sage, da zeigt sich die Kraft des Bösen. Das zeigt sich in diesen Strukturen, die sich unter uns eingenistet haben, die Teil unserer Realität sind, an die wir uns gewöhnt haben und dann vielleicht sogar die Bibel zitieren. Und Jesus? Jesus ist im aktiven Widerstand. Er findet sich nicht einfach ab. Er nennt Böses Böses. Er nennt Versuchung beim Namen. Er sagt in aller Klarheit, nein, im Namen Gottes, des himmlischen Vaters aller Menschen. Dabei zitiert der Teufel die Bibel. Ganz wunderbar und fehlerfrei. So viel Bibel, wie der kann. Aber zitieren ist offenbar nicht das Wichtigste, sondern zitieren aus dem Gehorsam, aus dem Hören, mit dem Herzen an Gottes Mund. Du kannst auch herzlos die Bibel zitieren. Alles kannst du machen mit diesem Buch. Eine Unterdrückerreligion zum Fürchten. Hat man oft genug draus gemacht. Schrecklich. Kern der Versuchung im Text ist Machtmissbrauch. Mach Steine zu Brot. Schwebe vom Himmel. Nimm die Königreiche, die ich dir gebe. Jesus verzichtet auf Macht. In jeder einzelnen Versuchung. Nein, ich werde nicht manipulieren. Nein, ich werde nicht Menschen auf die Knie zwingen. Nein, ich werde nicht weltliche Herrschaft anstreben, um andere klein zu machen. Jesus versucht nicht, sich selbst zu behaupten. Er stillt nicht seine Bedürfnisse. Er verzichtet. Er dient. Er geht nicht den Weg auf den Thron, sondern ans Kreuz. Sein weiterer Weg leuchtet hier auf. Und das spiegelt sich im Gespräch mit dem Versucher. Und so einem Herrn folgen wir, diesem Jesus vertrauen wir. Amen.